Ja, Burkhard, Tom Bub, ja, Polytoxikomanie, Vermögensverlust nach Trennung, ja, Hepatitis und Halskrebs, die berufliche Freistellung nach Rausbossing. Ja, alles Punkte, die eigentlich jeder für sich alleine genommen ausreichen würden, um dafür zu sorgen, dass ein Mensch aus den sozialen Fugen geraten kann, ja, und ihn eine Niederlage beifügt. Ja, vielleicht fangen wir mit dem letzten Punkt an, dem Rausbossing. Als Mitarbeiter in einem sozialen Beruf rausgebosst zu werden, klingt zunächst widersprüchlich.
Ich war und ich bin gelernter Erzieher, staatlich anerkannter Erzieher, Diplom-Sozialarbeiter und Magisteratium der Erziehungswissenschaft. Ich habe dann in verschiedenen Bereichen gearbeitet, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit zum Beispiel. Da war der Einstieg nach meiner Suchtkrankheit am Anfang nicht ganz leicht, aber in späteren Jahren hat es eigentlich eine gute Entwicklung genommen. Ich bin dann gewechselt zum Sozialamt als Sozialfachkraft. Auch dort habe ich, denke ich, sinnvolle Arbeit geleistet. Und 2005 kam es dann die Jobcenter. Die Sozialhilfe wurde zusammengefasst mit der Arbeitslosenhilfe zu Hartz IV. Und alle Sozialfachkräfte wurden dann, ja, in Anführungszeichen freiwillig Fallmanager im Jobcenter. Auch dort habe ich anfangs geglaubt, sinnvolle Arbeit machen zu können, trotz der auf dem Papier schon immer klaren Sache, dass man Menschen auch sanktionieren kann mit 10%, 30%, 60% und auch 100%. Das wurde am Anfang allerdings sehr heruntergespielt und war auch in den ersten Jahren im Jobcenter nicht so viel Thema. Dann allerdings kam eine Erkrankung, also ein Oropharynxkarzinom, das betrifft also die Mandeln, nicht den Kehlkopf direkt, zum Glück die Mandeln. Ich war dann 16 Monate in Behandlung, Therapie, Reha und so weiter. Und kehrte dann ins Jobcenter zurück. Dort hatte es an der Spitze Veränderungen gegeben. Die Geschäftsführung und auch die Fachbereichsleitung hatten gewechselt. Und mir wurden in meiner ganz klaren Wahrnehmung von Anfang an signalisiert, dass ich dort nicht mehr erwünscht bin. Ich habe das im Buch mit mehreren persönlichen, aber auch schriftlich nachweisbaren Dingen belegt. Das ist also kein subjektiver Eindruck. Ne? Es wurde mir zum Beispiel kein sogenanntes BEM-Gespräch angeboten, obwohl das Pflicht ist. Mir wurde am Anfang zugesagt, der betriebsärztliche Dienst würde mich begleiten. Es liegt schriftlich vor, dass das nicht geschehen ist. Dieser betriebsärztliche Dienst hatte dem Arbeitnehmer Auflagen gemacht, wie mit mir umzugehen ist in der Eingliederungsphase. Im zweiten Bericht wurde klar gesagt, dass der Arbeitnehmer sich daran nicht gehalten hat. Es gab Dinge wie nach der offiziellen Wiedereingliederung, aber innerhalb der nachgeschalteten Erprobungsphase unterlag ich einer sogenannten Vollkontrolle. Das heißt, jede Woche musste ich unterschreiben, was der Abteilungsleiter herausgefunden und mich kontrolliert hatte, was ich angeblich nicht richtig, nicht vollständig oder gar nicht gemacht habe. Ich habe das dann immer mit dem Vorbehalt zur Kenntnis genommen, unterschreiben müssen. Ein jemals sehr demütigender Akt. In dieser Zeit hatte ich auch eine Urlaubssperre, obwohl anhand der Erkrankung sehr, sehr viel Urlaub angelaufen war aus dem Vorjahr und teils auch aus dem Vorvorjahr. standen wir auch 5 Tage im Behindertenurlaub zu. Es hieß, ich unterläge der Urlaubssperre, ne? Also solche Dinge, ich meine, ich will jetzt nicht langweilen. Im Buch ist alles noch weiter ausgeführt und auch im Dokumentationsteil schriftlich belegt. Und wenn man das nicht Mossing nennen kann, dann weiß ich nicht, was Mossing sein soll. Mossing, weil meine Kollegen haben sich, muss man sagen, rausgehalten, haben da nicht mitgemacht. Also da kann ich nicht vom Mobbing oder so reden. Es ging in meiner ganz klaren Wahrnehmung von der Führung aus. Ne? Ich habe dem irgendwann nicht mehr standhalten können und habe dann einer freiwilligen Rückversetzung zum entsendenden Arbeitnehmer zugestimmt, sodass ich da aus dem Kreuzfeuer heraus war, aber eine sinnvolle Tätigkeit habe ich danach leider auch nicht mehr ausüben können. Doch das ist dann vielleicht wieder eine andere Geschichte.
Du warst dann Fallmanager?
Ich war Fallmanager beim Jobcenter. Das Jobcenter wird bestückt mit Mitarbeitern des Arbeitsamtes und mit Kräften der jeweiligen Kommune in der Regel. Es gibt Modellversuche, Ausnahmen, aber das waren die Regel. Also man kann sagen, im Jobcenter arbeitet niemand. Also keiner, der beim Jobcenter ist. Unser Geld bekamen wir vom entsendenden Arbeitnehmer. Aber es war ein eigenes Konstrukt, was übrigens auch in den ersten Jahren des Bestehens verfassungswidrig war, da das eine Kooperation zwischen Kommunen und Bund war, was grundsätzlich nicht erlaubt war. Man hat diesen Missstand nach einigen Jahren abgeholfen, indem man das Grundgesetz geändert hat. Aber nun gut, das sehe ich eher als eine formale Sache an. In Ordnung. Aber wie gesagt, ich war nie Mitarbeiter des Arbeitsamtes. Ich war im Abgeordnet, so heißt es, ins Jobcenter, wie etliche von der Kommune auch, also alle Sozialfachkräfte zum Beispiel aus dem Sozialamt, allerdings auch sehr viele Leistungssachbearbeiter, weil man die aus dem Sozialamt, die man anderweitig nicht unterbringen konnte und die Stellen waren dann ja künftig wegfallend, da das Jobcenter dann ja ausgezahlt hat. Und die hatten also eine Vorbildung, die rein im Verwaltungsbereich lag. Es gab dann so Fortbildungstage und Fortbildungskurse, ne? Wohingegen die Sozialfachkräfte vorher alle mindestens Erzieher, in aller Regel aber Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und die meisten noch mit Zusatzqualifikationen waren. Da waren wir aber nur 11 und ich glaube, es waren ungefähr doppelt so viele Leistungssachbearbeiter, die dann etwas nachgeschult wurden. Das könnte man auch kommentieren, ich tue es aber nicht.
Ja, was ja eigentlich sinnvoll sich anhört, die Verbindung zwischen Sozialarbeit und ja, Arbeitsvermittlung, nenne ich es jetzt mal. Was genau waren da deine Aufgaben als Sozialarbeiter?
Im Jahr 2004 wurde uns erklärt, wir sollten also weiterhin die Leute beraten und ihnen auch helfen und so in sozialarbeiterischer Richtung. Es gab übrigens auch ein sehr gutes und hochdifferenziertes Konzept von der WA gestellt, ne, wo ich gedacht habe, oh, das ist selbst für einen ausgebildeten Sozialarbeiter ist das durchaus anspruchsvolle Geschichte. Ne? Ich weiß nicht, ob es heute noch existiert im Netz, aber es war jahrelang im Netz noch zu finden. Damals fing man übrigens von etwa 75 zu beratenden Menschen aus. Ich habe etwas mehr gehabt als der Durchschnitt meiner Kollegen, aber auch nicht wirklich viel mehr. Und ich habe aufgehört mit 436 Kunden. Wie gesagt, manche Kollegen hatten auch nur 350 Fälle. Ne? Ist allerdings von den 75 Fällen, mit denen man dieses Konzept des sozialarbeiterischen Vorgehens hätte umsetzen können, sehr weit entfernt. Und es war einfach, wir waren einfach alle erschlagen von der Menge, wie viel Sozialarbeit, Hilfe, Beratung man dann noch machen konnte. Das hat dann der Einzelne quasi mehr oder weniger selbst entschieden, weil es musste ja eine bestimmte Kontaktdichte nachgehalten werden, es musste ein umfangreiche Dokumentation im PC stattfinden, ne, die auch kontrolliert wurde. Es waren Eingliederungsvereinbarungen zu machen und regelmäßig zu erneuern. All dies wurde also stark kontrolliert. Und ich habe mir die Freiheit genommen, mit einigen Menschen, wo ich es besonders wichtig und auch erfolgsversprechend fand, mit denen Sozialarbeit und Beratung zu machen und häufigere Termine als mit anderen, was dann natürlich auf meinen Kontaktdichteschnitt insgesamt negativ sich auswirkte. Ne? Ich habe mir die Freiheit genommen, einige andere auch, das weiß ich. Ne? Aber es gibt auch Kollegen, die haben gesagt, ich bin am Ende, ich bestelle die Leute im vierten Stundentakt, wir unterschreiben die neue Eingliederungsvereinbarung und wenn einer mit mir reden will, dann soll er später einen Termin machen. Ne? Die hatten also Beratung und Hilfe im 15-Minuten-Takt. Das war Fallmanagement im Jobcenter.